ihr Lieben. Das Thema heute ist, wie wird unser Leben bedeutungsvoll? Oder auch die Frage, was heißt es eigentlich, ein bedeutungsvolles Leben zu führen? Und da habe ich mir gedacht, fange ich mal gleich mit einer Frage an, die vielleicht auch in diese Richtung geht, für den einen oder anderen in dieser Zeit bestimmt. Und die Frage, wo ich euch bitte, einmal am Anfang drüber nachzudenken, ist folgende. Was würdest du tun, wenn du das Heilmittel gegen Corona finden würdest? Und ich meine jetzt nicht irgendwie die nächste Booster-Impfung und all das, was da kommen kann, sondern was weiß ich, eine Brausetablette ohne Nebenwirkung und bums, plötzlich ist Corona vorbei. Du hast die Formel für den Sieg gegen Corona gefunden. Was würdest du damit tun? So. Stell dir mal vor. Durch die Masken höre ich nur so ein Brummeln. Sag's ruhig. Immerhin ehrlich. Also Geld verdienen, sagt er. Ich sag's mal, schweinereich werden wahrscheinlich. Aber warum? Was würdet ihr damit tun? Würdet ihr damit zufrieden sein, wenn ihr diese Brausetablette jetzt hättet, die selber zu nehmen und damit ist gut? Nein? Was würdet ihr machen? Erstmal bezweifeln, ob es wirklich hilft. Aber wenn es hilft, lass uns mal kurz das vorstellen. Wärt ihr damit zufrieden, das selber zu nehmen und für euch sicher zu sein? Oder würdet ihr wollen, dass alle Menschen das irgendwie bekommen? Mal mit Handzeichen, wir machen es mal. Wer ist dafür, wem reicht es, dieses Heilmittel selber zu nehmen und lass den Rest zugrunde gehen? Mal einmal um Handzeichen. Echt niemand? Komisch. Und wer von euch würde sagen, nee, ich würde schon wollen, dass es jeder bekommt? Ja, okay. Ihr Lieben, ich bitte euch mal, weiterhin nachzudenken, was diese Frage danach, was wir mit so einem Heilmittel gegen Corona oder überhaupt die Krankheiten dieser Welt antun würden, wohl mit dem Predigtext zu tun hat, wenn ich den vorlese. Der Predigtext steht in Lukas 1, die Verse 26 bis 56. Das ist ein relativ langer Text, aber auch ein wunderschöner Text. Also für diejenigen, die eine Bibel dabei haben, schlagt sie gerne auf und lest mit. In Lukas 1 ab Vers 26. Die anderen, lehnt euch entspannt zurück und hört zu, diese wunderbare Geschichte, die wir heute im Predigtext haben. Als Elisabeth im sechsten Monat schwanger war, sandte Gott den Engel Gabriel zu einer unverheirateten jungen Frau, die in Nazareth, einer Stadt in Galiläa, wohnte. Sie hieß Maria und war mit Josef, einem Mann aus dem Haus Davids, verlobt. Maria war noch unberührt. Sei gegrüßt, dir ist eine hohe Gnade zuteil geworden, sagte Gabriel zu ihr, als er hereinkam. Der Herr ist mit dir. Maria erschrak zutiefst, als sie so angesprochen wurde und fragte sich, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr, du brauchst dich nicht zu fürchten, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Stammvaters Davids geben. Er wird für immer über die Nachkommen Jakobs herrschen und seine Herrschaft wird niemals aufhören. Wie soll das zugehen? Fragte Maria den Engel. Ich bin doch noch gar nicht verheiratet. Und er gab ihr zur Antwort, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Sohn Gottes genannt werden. Und er fügte hinzu, auch Elisabeth, deine Verwandte, ist schwanger und wird noch in ihrem Alter einen Sohn bekommen. Von ihr hieß es, sie sei unfruchtbar und jetzt ist sie im sechsten Monat, denn für Gott ist nichts unmöglich. Und da sagte Maria, ich bin die Dienerin des Herrn, was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Hierauf verließ sie der Engel. Nicht lange danach machte sich Maria auf den Weg ins Bergland von Juda. So schnell sie konnte, ging sie in die Stadt, in der Zacharias wohnte. Sie betrat sein Haus und begrüßte Elisabeth. Als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Da wurde Elisabeth mit dem Heiligen Geist erfüllt und rief laut: Du bist die gesegnetste aller Frauen und gesegnet ist das Kind in deinem Leib. Doch wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? In dem Augenblick, als ich deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Glücklich zu preisen bist du, weil du geglaubt hast. Denn was der Herr dir sagen ließ, wird sich erfüllen. Da sagte Maria: Von ganzem Herzen preise ich den Herrn. Und mein Geist jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. Denn er hat mich, seine Dienerin, gnädig angesehen, eine geringe und unbedeutende Frau. Ja, man wird mich glücklich preisen jetzt und in allen kommenden Generationen. Er, der Mächtige, hat Großes an mir getan. Sein Name ist heilig. Und von Generation zu Generation gilt sein Erbarmen denen, die sich ihm unterstellen. Mit starkem Arm hat er seine Macht bewiesen. Er hat die in alle Winde zerstreut, deren Gesinnung stolz und hochmütig ist. Er hat die Mächtigen vom Thron gestürzt und die Geringen emporgehoben. Den Hungrigen hat er die Hände mit Gutem gefüllt und die Reichen hat er mit leeren Händen fortgeschickt. Er hat sich seines Dieners, des Volkes Israel, angenommen, weil er sich an das erinnerte, was er unseren Vorfahren zugesagt hatte, dass er nie aufhören werde, Abraham und seinen Nachkommen Erbarmen zu erweisen. Maria blieb etwa 3 Monate bei Elisabeth und kehrte dann nach Hause zurück. Was für eine Geschichte, ne? Ich habe gesagt, sie ist ein bisschen länger heute, aber sie ist auch wunderschön. Und ihr merkt, es ist die Ankündigung der Geburt von Jesus. Und die eine Person, um die es vor allen Dingen geht in diesem Text, das ist Maria. Und deswegen habe ich mir gedacht, wollen wir heute mal auf Maria gucken und uns angucken, wer ist eigentlich Maria? Und vielleicht auch, was ist ihre Bedeutung für uns heute? Maria, die hat ja eine ganz wild diskutierte Geschichte, zumindest in unserer Geschichte. In der katholischen Kirche, da ist Maria wahnsinnig wichtig. Es gibt einen großen Marienkult. Es gibt sogar Katholiken, die Maria anbeten, die zu Maria beten. Nicht alle, aber es gibt sie. Und da merkt ihr, was für eine Bedeutung Maria in der katholischen Kirche hat. Wenn Maria angebetet wird, dürfen wir auch kritisch hingucken, aber Wir wollen biblisch bleiben und hingucken, was wir biblisch sagen können. Und biblisch gesehen müssen wir allerdings sagen, ist Maria eher unbedeutend. Und das sage jetzt nicht nur ich, das sagt Maria auch selbst über sich. Vers 48, habt ihr gerade gehört, ich bin eine geringe und unbedeutende Frau. Und das ist sie tatsächlich auch gewesen bei allem, was wir über Maria in der Bibel wissen. Deswegen ist sie vielleicht auch in der evangelischen Kirche, da spielt sie nicht so eine große Rolle. Wobei ich das Gefühl habe, man kann auf 2 Seiten vom Pferd fallen. Man kann einerseits Maria so hochheben, dass man in so einen Marienkult verfällt und dann werden da auch unbiblische Geschichten draus. Auf der anderen Seite kann man sie komplett ignorieren, vielleicht auch aus Angst davor, dass das passiert. Das ist dann eher das Problem der evangelischen Kirche. Also lasst uns gucken, wer war sie eigentlich und was können wir über sie sagen? Ehrlich gesagt wissen wir relativ wenig über sie. Aber das, was wir wissen, das würde ich gerne heute mit euch zusammentragen und gucken, was können wir daraus lernen. Das Erste, was man über Maria sagen kann, ist, dass sie eine Nachfahrin Davids war und aus dem Stamm Juda kommt. Das wissen wir aus ihrem Stammbaum. Jesus hat ja in der Bibel 2 Stammbäume, einen in Matthäus, einen in Lukas. Auch das muss uns nicht verwundern. Wir alle haben 2 Stammbäume, den einen von unserer Mutter, den anderen von unserem Vater. Die kommen bei uns zusammen. Und in Matthäus 1, da wird der Stammbaum von Josef berichtet. Den haben wir auch gerade in der Lesung gehört, nicht den Stammbaum, aber die Ansage des Engels, dass Josef den Jesus adoptieren soll, weil er eben offensichtlich nicht sein Sohn ist, sondern Sohn Gottes, der wundersam in Maria zur Welt kommt. Und damit das Königsrecht, und das kommt übrigens in dem Stammbaum aus Matthäus, der von Josef, auch zur Sprache, dass Josef Nachfahre Davids ist und über die Adoption kommt also auch die rechtliche Königswürde auf Jesus. Darum geht's in diesem Stammbaum. Interessant ist aber, dass Jesus auch von seiner Blutlinie über Maria die Königswürde hat, denn auch Maria ist Nachfahrin Davids. Wir erfahren hier also, Jesus ist wirklich der König. So, das ist aber, Maria kommt eben auch aus dieser Linie. Das ist das eine, was wir erfahren. Und dann erfahren wir das meiste über sie in der Geburtsgeschichte, aus der wir gerade ein Stück gehört haben. Dass sie schwanger wird vom Heiligen Geist, eine wundersame Geschichte, und eine Jungfrau den Sohn Gottes zur Welt bringt, Gott selbst. Wir haben gestern im Konfitag, kamen wir zufällig auf dieses Thema der Jungfrauengeburt und haben festgestellt, das ist doch so ein Thema, wo sich viele Menschen daran reiben. Eine Jungfrau wird schwanger, was soll das sein? Wie soll das funktionieren? Tatsächlich ist das Herausfordernde an diesem Gedanken eigentlich, glaube ich, nicht die Jungfrauengeburt. Denn seien wir ehrlich, Mediziner heute kriegen das relativ gut hin. Ja? Wir nennen das heute künstliche Befruchtung und dann kann eine Eizelle auch bei einer Jungfrau eingebettet werden. Also das ist schon möglich, dass eine Jungfrau ein Kind kriegt. So, damals gab es diese Möglichkeit nicht, aber wenn Mediziner das heute hinkriegen, kann man davon ausgehen, dass das irgendwie auch in Gottes Möglichkeitsspektrum liegt. Das Herausfordernde ist, glaube ich, gar nicht, dass eine Jungfrau schwanger wird, sondern der Gedanke, der da sich dahinter verbirgt. Dass hier tatsächlich nicht nur irgendwie ein Mensch in die Welt kommt, sondern Gott selbst. Das ist das Herausfordernde. Und es ist genauso herausfordernd, das zu glauben, wenn du davon ausgehst, dass Josef der Vater war. Also wenn Jesus Vater und Mutter gehabt hätte, dann würde es uns auch nicht leichter fallen zu glauben, dass er Gott ist. Wenn er gar keine Eltern gehabt hätte oder wir das nicht wüssten, würde es uns auch nicht leichter fallen zu glauben, dass er Gott ist. Also lasst uns das nicht an der Jungfrauengeburt festmachen. Wichtig ist das, von Anfang an schreibt Gott hier eine besondere Geschichte. Und das zeigt sich in dieser Situation, in dieser Ankündigung schon. Interessant ist übrigens Folgendes, wie Maria darauf reagiert. Weil eins wusste sie, das bedeutet Schande, diese Situation in der Gesellschaft. Schwanger zu werden vor der Hochzeit, das war damals ein Sakrileg, das war undenkbar. Schande auf deine Familie. Und dann noch nicht von deinem Verlobten, na super. Das war der Super-GAU. Maria wusste, das, was der Engel ihr sagt, wird sie gesellschaftlich geächtet machen. Das ist Schande in der Gesellschaft für sie. Und sie wusste nicht, wie ihr Verlobter darauf reagiert. Josef, da hat Gott sie mit einem guten Mann bedacht. Eigentlich konnte sie davon ausgehen, dass Josef sie verstößt. So, die Handbremse zieht, die Notbremse kurz vor der Hochzeit nochmal. Aber er hat es nicht gemacht, er wollte sie eigentlich heimlich verlassen. Also wollte den Bund mit ihr heimlich lösen, um sie so nicht nochmal zu demütigen und öffentlicher Schande auszusetzen. Als der Engel dann mit ihr gesprochen hat, das haben wir gerade in der Lesung gehört, da hat er sich dann überzeugen lassen, sie doch zu heiraten. Aber noch bevor sie das wusste, hat Maria spannend reagiert. Sie wusste, jetzt kommt hier, das ist gesellschaftliche Ächtung. Und sie antwortet auf den Engel, ich bin die Dienerin des Herrn, was du gesagt hast, soll mir geschehen. Sie nimmt das an, voller Vertrauen. So, das ist schon interessant. Und dann freut sie sich sogar über die Geburt so sehr, dass sie dieses Lied, was wir gerade gehört haben, singt. Ich lese mal die ersten Verse, da merkt ihr ihre Freude. Von ganzem Herzen preise ich den Herrn und mein Geist jubelt vor Freude über Gott, mein Retter. Denn er hat mich, seine Dienerin, gnädig angesehen, eine geringe und unbedeutende Frau. Was für eine Freude, die sich hier ausdrückt. Freude darüber, dass Gott sie gesehen hat, dass er sie wertgeschätzt hat, obwohl es gesellschaftlich erstmal fragwürdig war. Und dann, dass er auch sein Volk gehört und gesehen hat. Und Rettung in die Welt bringt, in die Nation. Was für eine Freude. So, das ist das, was wir am Anfang über Maria erfahren. Kurz danach erfahren wir dann, dass sie mit Josef und diesem Kind, als Jesus geboren wurde, flüchtet, und zwar nach Ägypten, als Herodes, der ein tyrannischer und leicht wahnsinniger Herrscher war, alle Kinder, die 2 Jahre und drunter waren, abschlachten lässt, weil er hört, dass der neue König geboren wird, und das kann er nicht akzeptieren. In dieser Situation kommt der Engel nochmal zu Josef, und Josef und Maria fliehen nach Ägypten, verbringen da einige Zeit, um ihren Sohn zu schützen. Und dann 10 Jahre nichts. Wir erfahren eigentlich nur kurz was über die Geburt und danach 10 Jahre nichts mehr. Wir erfahren dann nach 10 Jahren noch mal eine kurze Situation in Lukas 2, als Maria mit Josef und der Familie beim Passafest ist, um das Passa zu feiern. Da erfahren wir, dass sie eine fromme jüdische Frau ist. Aber danach, und dass Jesus verloren geht auf dem Rückweg, fällt es ihnen auf. Sie suchen ihn überall voller Angst. Und als sie ihn, Vers 48, als sie ihn gefunden haben, sagt Maria: Kind, wie konntest du uns das antun? Dein Vater und ich, wir haben dich verzweifelt gesucht. Da merkt ihr die Sorge einer Mutter aus ihr sprechen, die ihren Sohn liebt und ihn stundenlang sucht. Ich weiß nicht, ob ihr das mal erlebt habt, dass ihr vielleicht nur für einen Augenblick nicht wusstet, Wo ist mein Kind? Da kann einem schon das Herz in die Hose rutschen, und das über Stunden. Maria hat das erlebt. Die Antwort, die hat sie dann wahrscheinlich, ging ihr vielleicht wie ein Messer durchs Herz, als Jesus gesagt hat: Wieso habt ihr mich gesucht? Ich war im Haus bei meines Vaters. Wo soll ich gewesen sein? Er war im Tempel. Und Maria und Josef wird schlagartig bewusst: Wir müssen loslassen. Das, was Eltern lernen von der ersten Stunde. Kinder bekommen heißt loslassen lernen. Jesus gehört nicht Maria und Josef. Eine ähnliche Situation, die gibt es auch in Markus 3. Maria und die Brüder von Jesus kommen, als Jesus angefangen hat zu predigen und das vom Reich Gottes zu erzählen, dass in ihm der Messias kommt, in diese Welt, der Retter, Gott selbst. Da kommen Maria und die Brüder, um Jesus davon abzuhalten. Vielleicht zweifeln sie daran, dass es wirklich so ist. Vielleicht ist es aber auch so, dass Maria eine Ahnung davon hat, wo eine Geschichte hingeht, wo jemand sagt, dass er Gott selbst ist. Und sie wollen ihn deswegen abhalten. Ein spannendes Detail an der Stelle ist, dass wir hier erfahren, dass Jesus Geschwister hatte. Also erfahren wir auch was über Maria. Denn offensichtlich ist sie nicht Jungfrau geblieben. Das zumindest ist das, was die Bibel uns über Maria erklärt. Maria hatte noch andere Brüder. In Markus 6, Vers 3, da erfahren wir namentlich, dass er mindestens 4 Brüder hatte und mindestens noch einige Schwestern. Also sie ist nicht Jungfrau geblieben, sie hat mit Josef noch weitere Kinder gehabt. Manche gehen davon aus, sagen, naja, vielleicht sind das gar nicht Brüder gewesen, sondern eher Cousins, oder Josef hatte noch eine erste Ehe vorher. All das lässt sich nicht halten, das ist meistens damit verbunden, dass man will, dass Maria tatsächlich auch Jungfrau geblieben ist für ihr ganzes Leben. Ist sehr unwahrscheinlich, denn in der Weihnachtsgeschichte, übrigens in 5 Tagen, ist Wahnsinn, wie die Zeit vergeht, ne? Da werdet ihr das wieder hören, dass Maria ihren erstgeborenen Sohn zur Welt bringt. So beschreibt Lukas das. Und was wisst ihr, wenn sie ihren erstgeborenen Sohn zur Welt bringt? Es gibt mindestens einen zweiten, sonst würde da stehen, ihren einzigen Sohn. Das steht da aber nicht. Also Maria hat noch mit Josef Kinder gehabt. So, spannend ist, Maria ist auch die, die das Wirken von Jesus auslöst. Ohne Maria in dieser Situation hätte es vielleicht noch ein bisschen gedauert. Maria war eingeladen zu einer Hochzeit in Kana, vielleicht kennt ihr die Geschichte. Und sie geht mit ihrem erstgeborenen Sohn dahin. Wahrscheinlich, warum nicht mit ihrem Mann? Wahrscheinlich ist Josef zu dem Zeitpunkt schon gestorben. Und deswegen geht sie mit ihrem erstgeborenen Sohn dahin. Wie auch immer, sie sind da und der Wein geht zur Neige mitten im Fest. Eine peinliche Situation für den Bräutigam und die Familie. Und Maria sagt: Hier, Jesus, du kannst doch mal was machen, mach doch mal irgendwie was. Und Jesus hat bis dahin gar nichts gemacht, noch kein Wunder, gar nichts. Und Jesus sagt zu seiner Mutter: Mama, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Und Maria sagt: Doch, Junge. Ist halt eine Mutter, ne? Nein, sie sagt es ein bisschen anders. wie ich finde, sogar noch ein bisschen übergriffiger. Sie ignoriert Jesus einfach total, wendet sich an den Diener und sagt, was er euch sagt, das tut. So. Manchmal finde ich beim Lesen wirkt das fast ein bisschen übergriffig, wie hier Maria Gott Befehle erteilt. Aber seien wir ehrlich, vielleicht brauchte sie es. Vielleicht brauchte nicht sie sogar dieses Wunder noch mehr als die Festgesellschaft. Denn Maria hat 30 Jahre gewartet, 30 Jahre gehofft, 30 Jahre vertraut, dass die Vorhersage des Engels sich erfüllt, und sie hat nichts gesehen. Dass der Bengel verloren geht und sich im Tempel rumtreibt, ist nur wirklich noch keine Ankündigung, dass da Gott der im Spiel ist. Muss zumindest nicht. Sie hat nur diese Ankündigung gehört, die wir gerade gehört haben, dass in Jesus der Retter der Welt kommt und einen Unterschied macht in der Weltgeschichte und in jedem Leben. Und dann sieht sie 30 Jahre nichts. Könnt ihr euch das vorstellen? Gibt es was, irgendeine Sache, wofür du vielleicht nur 3 Jahre gebetet hast und nichts siehst? Oder 3 Monate? Jetzt stell dir 30 Jahre vor. Ich glaube, Maria brauchte dieses Wunder. Und sie hat darauf gewartet, dass Jesus sich endlich zeigt. Und dann passiert es. Aber danach wieder nichts. Wir fahren nichts mehr über Maria bis zum Kreuz. Als Jesus gekreuzigt wird, da erfahren wir dann in Johannes 19, dass Maria mit dem Lieblingsjünger Johannes vor dem Kreuz steht und Jesus dem Lieblingsjünger Johannes die Verantwortung für seine Mutter überträgt, dass sie weiterhin versorgt ist. Mehr erfahren wir dann nicht. Spannend ist aber, dass Maria überhaupt da ist, weil zu der Zeit lebte sie in Kapernaum mit ihrer Familie. Nazareth ist die Kindheitsgeschichte von Jesus, da haben sie gewohnt. Sie sind nach Ägypten geflüchtet, danach wieder nach Nazareth zurückgegangen. Wir erfahren dann in Johannes 2, glaube ich, und Matthäus 4, dass sie nach Kapernaum gezogen sind. So, und da haben sie dann gelebt. Kapernaum und Jerusalem sind 120 Kilometer Luftlinie. Damals, in der damaligen Zeit, brauchtest du da mehrere Tage, wenn du zu Fuß reisen wolltest. Vielleicht mit dem Esel 2, aber es war schon eine lange Reise. Und dass Jesus verhaftet wurde, war eine Nacht- und Nebelaktion, mitten in der Nacht. So in der Nacht der Prozess, am nächsten Morgen die Kreuzigung. Das ging alles wahnsinnig schnell. Da hatte niemand die Zeit, von Jerusalem mit dem Esel mal schnell nach Kapernaum zu galoppieren, die Mutter zu holen, zurückzukommen, und dann stehen sie unter dem Kreuz. Alles wäre vorbei gewesen. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass Maria nicht in Kapernaum war, weil sie Jesus nachgefolgt ist. Weil sie wie viele andere Frauen, Lukas erzählt das, erwähnt das in Lukas 8, dass noch einige Frauen Jesus nachgefolgt ist. Jesus hatte nicht nur Jünger, er hatte auch Jüngerinnen. So, nicht im Zwölferkreis, so, aber darüber hinaus gab es auch Frauen, die ihm nachgefolgt sind. Und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass Maria eine davon war. Und das Letzte, was wir über Maria erfahren in der Bibel, steht in Apostelgeschichte 1, Vers 14. Nach der Himmelfahrt, sagt Jesus seinen Jüngern, wartet hier in Jerusalem, so lange, bis der Heilige Geist kommt. Und dann geht los, dann wird die Geschichte weitergehen. Aber bis dahin bleibt hier. Und die Jünger, die in Jerusalem warten darauf, dass der Heilige Geist kommt, unter diesen Jüngern ist auch Maria. Danach taucht sie nie wieder auf. Keiner der Briefe erzählt von ihr, nichts wird von ihr erzählt, wir erfahren nichts mehr. Sie ist nur ganz am Anfang der Bewegung dabei, danach nichts. Keine Reden, keine Taten, keine Wunder, keine großen Geschichten, irgendwie unbedeutend. Maria ist eine Mutter. Ich sage bewusst nicht nur eine Mutter, aber sie ist eine Mutter, die ihren Sohn für die Welt zur Welt bringt. Das ist sie an allererster Stelle. Sie hat ihn geboren. Sie hat ihn lieb gewonnen und geliebt. Sie hat ihn aufgezogen, umsorgt und behütet. Sie hat ihm vertraut und gezweifelt. Und sie hat ihn losgelassen, damit er für uns alle der Retter sein kann. Das klingt auch in dem Loblied an. Und das klingt dann schon gar nicht mehr so unbedeutend, wie ich das vorhin gesagt habe. Denn sie hat Gottes Erwählung vertraut. Und das, obwohl sie wusste, das bedeutet unberechtigte Schande über ihrem Leben. Sie hat Gottes Versprechen vertraut, obwohl sie 30 Jahre nichts gesehen hat, keine Erfüllung gesehen hat. Sie ist ihrem Sohn nachgefolgt, durch alle Zweifel hindurch, bis in seinen Tod und darüber hinaus. Und sie hat ihr Leben für Jesus gelebt. Nie ging es um sie, immer ging es um ihn. Sie ist die Frau, durch die Jesus, Gott selbst, zur Welt gekommen ist. Weltlich gesehen, keine großen Taten, keine Wunder, keine Predigten, keine Evangelisation. Sie hat auch keine Schlachten oder Kriege gewonnen. Weltlich, unter weltlichen Maßstäben, hat sie nicht viel geleistet, eher unbedeutend. Geistlich gesehen, aber durchaus bedeutend. Denn durch sie kam Jesus, der Retter, Gott selbst, zur Welt und zu den Menschen. Und was hat das jetzt mit uns zu tun, mit dir und mit mir? Am Ende ist es ganz leicht, denn genau darum geht es auch in unserem Leben. Dass in uns und durch uns Jesus zur Welt kommt, darin kann sie uns ein großes Vorbild sein. Dass Jesus durch uns zur Welt kommt. Johannes der Täufer, der hat das mal so ausgedrückt in Johannes 3, Vers 30. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Und das ist jetzt nicht so, ist komisch, dieser Satz kommt häufig so im Weihnachtskontext und da denken wir alle gleich an die Weihnachtstage. Spätestens in 5 Tagen, sagen wir in 7 oder 8 Tagen, vielleicht auch erst in einer Woche, sagen wir auch, ja, er muss zunehmen, ich muss abnehmen. Aber Johannes hat das nicht körperlich gemeint, nach einem Weihnachtsbraten, sondern Johannes meinte das geistlich, charakterlich, innerlich. Er meinte, er muss bedeutsamer werden und ich muss weniger bedeutend werden. Und letzten Endes ist das, was Maria gelebt hat und worum es geht, wenn wir sagen, Jesus soll durch uns zur Welt kommen. Das meint einen doppelten Sinn. Zum einen, dass er in unser Leben hineinkommt, in unseren Alltag, in jeden Moment, dass er unser Leben durchdringt und verändert, dass unser Glaube nicht nur ein Denken ist, sondern Auswirkungen hat auf unser ganzes Leben, dass das Kind wächst, unser Leben verändert. Es wissen alle von euch, die Kinder gehabt haben oder immer noch haben. Du kriegst ein Kind und denkst, naja, was soll sich schon verändern? Und dann wird das Kind größer und mit jedem Tag merkst du, du bist nicht mehr derselbe. Dein ganzes Leben verändert sich. So ist es gedacht, ja? Dass wir dem Kind in der Krippe Raum geben, dass Jesus wächst in unserem Leben und Raum greift und unser Leben durchdringt und verändert. Also, dass er in uns zur Welt kommt. Und das Zweite, das ist ein doppelter Sinn, auch, dass er durch uns zur Welt kommt. Nämlich in das Leben der anderen hinein, dass der Retter Jesus durch uns zur Welt kommt. Und das ist der Punkt, das ist die Verbindung mit der Frage, die ich ganz am Anfang gestellt habe. Erinnert ihr euch noch? Was würden wir machen, wenn wir ein Heilmittel gegen Corona gefunden hätten? Keiner von euch hat sich gemeldet und hat gesagt, für mich behalten. Im Gegenteil, ich konnte den Schock in euren Augen sehen, mit dem Blick, wie irre bist du davon überhaupt auszugehen, dass sich irgendjemand melden könnte. Ihr alle habt gesagt, zu 100% zur Rettung der Welt, mein Arm ist oben. So soll es auch mit Jesus sein. So soll es mit ihm sein. Dass wir ihn lieben, dass wir mit ihm leben, dass wir uns begeistern lassen von ihm und durch seinen Geist, von ihm erzählen und ihn im Gespräch und durch unser Leben zur Welt und in die Welt bringen. So wie Maria das gemacht hat. Ihr Lieben, auch wir haben eine Erwählung. Wir sind erwählt und dazu berufen, Zeuge dieser Geschichte zu sein. Auch wir sollen Jesus vertrauen und dürfen ihm vertrauen, dass er Wort hält. Auch wenn wir es nicht sehen, wie Maria es nicht gesehen hat, dürfen wir vertrauen, dass er durch dich einen Unterschied macht im Leben deiner Lieben und der Menschen, die Gott in dein Leben gestellt hat. Und wir dürfen Jesus nachfolgen mit unserem ganzen Leben und jedem Bereich. Merken, wie es immer weniger um dich geht und immer mehr um ihn, so wie das Johannes gesagt hat und wie Maria das gelebt hat. So weit, dass Menschen sagen, Mensch, in deinem Leben geht es ja um nichts anderes mehr als um Jesus. Und du sagen kannst, genau, ganz genau so ist es. So wird denn Jesus durch dich sichtbar und erlebbar. Seine Liebe, seine Zuwendung, seine Hingabe und die Nähe des Retters im Leben der Menschen. Wie wird dein Leben bedeutungsvoll? Wie leben wir ein bedeutungsvolles Leben? So, indem wir ein Leben leben, durch das Jesus zur Welt kommt, so wie Maria. Und egal, wie unbedeutend du dein Leben manchmal empfinden magst, so wird es bedeutungsvoll. Und wir haben eine großartige Möglichkeit, in 5 Tagen, morgen schon nur noch 4, unsere Kinder, unsere Jüngste, die zählt die Tage schon runter, schon seit einiger Zeit, zählt sie die Tage bis Weihnachten runter. Wir haben eine großartige Möglichkeit, genau davon zu erzählen. In 5 Tagen, da will jeder die Geschichte hören. Und es ist nicht verwunderlich, wenn wir davon erzählen. Lasst uns all die anderen Geschichten, die man erzählen kann, beiseite lassen. Und lasst uns von Jesus erzählen, was Weihnachten wirklich ist. Und dass Gott zu deiner Rettung in diese Welt gekommen ist. Dankbar und voller Liebe für die Welt. Ihr Lieben, lasst uns nicht einen Marienkult leben. Aber lasst uns Maria als Vorbild nehmen. Ihre Liebe zu diesem Mann, zu Gott. Durch diese Liebe ist er zur Welt gekommen. Lasst uns daran ein Vorbild nehmen. Amen.